Aber wenn du einen großen Impact haben möchtest, dann ist das mein Team.
Ich wusste nicht, dass es eine Handtaschengröße gibt, die sich Weekender nennt, weil man da die Sachen für genau ein Wochenende reinkriegt.
Wir wollen so der Raum der Ruhe sein, der dich darauf vorbereitet und dich dann quasi so mit neuer, positiver Energie wieder auf die Bühne deines Lebens schubst.
Ich glaube, wir kratzen nur noch am Fachwissen.
Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, Folge 145. Heute zu Gast die wunderbare Franka Schnell.
Ready, steady, go und herzlich willkommen in diesem kleinen Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere Podcast Projekt. Wie ist dein Name?
Mein Name ist Franka Schnell und jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen aufgeregt.
Das ist schön, Wie lange bist du Friseurin?
Seit 18 Jahren.
Angestellt oder selbstständig?
Selbstständig.
Wie alt oder seit wann bist du selbstständig? Wie lange geht deine Selbstständigkeit?
Seit Januar 2016, also fast 9 Jahre.
Respekt.
Danke.
Anzahl deiner Mitarbeitenden denn?
8 Menschen, die mit mir wuseln.
Sehr, sehr schön. In welcher Stadt bist du zu finden?
In Krefeld, ganz in der Nähe vom wunderschönen Düsseldorf.
Liegt Krefeld in der Nähe von Düsseldorf?
Ja, da bin ich eben noch quasi hergeflogen, bevor wir hier gestartet haben. Ich fahre so 15 Minuten einmal über den Rhein und dann bin ich mitten in Düsseldorf.
Also ich wusste, dass es im Ruhrgebiet liegt, aber ich habe jetzt nicht die Entfernung so nah zu Düsseldorf. Siehst du mal, wieder was gelernt. Hast du außer deinem Salon und deiner Arbeit als Friseur noch Hobbys?
Ui, es kommt ein bisschen drauf an, wie man das sieht, weil also außer meinem Salon, in dem ich sehr viel Zeit verbringe, was ich auch wirklich liebe mit den Menschen, die da mit mir zusammen sind, bin ich auch sonst sehr viel unterwegs. Und aber es hat alles irgendwie was mit Friseur zu tun. Also von daher außer Reisen, was ich auch privat sehr, sehr gerne tue, eigentlich nicht.
Musst du ja nicht. Ich finde, man kann seine Zeit sehr, sehr gut in unserer Welt verbringen und mit ganz vielen Dingen irgendwie trotzdem Friseur sein.
Ja.
So wie das hier jetzt gerade.
Genau.
So, meine Liebe, dann kommt die Frage aller Fragen. Wie bist du zum Friseur gekommen?
Puh. Wirklich, ich liebe diese Geschichte und freue mich total, dass ich die mal erzählen darf, weil...
Warte, ich lehne mich ein Stück zurück.
Mach's dir gemütlich, ja. Willkommen im Leben der kleinen Franka. Ich werde das natürlich ganz oft gefragt, auch von Kunden oder von Kollegen, so wolltest du das eigentlich schon immer machen? Weil wir ja doch alle, wir Friseure, immer mit so viel Leidenschaft mit dabei sind. Und unseren Beruf kann man ja auch wirklich nur machen, wenn man ihn wirklich mit Herzblut macht. Und darum werde ich das ganz oft gefragt. Und tatsächlich wollte ich das nicht schon immer machen, aber ich hatte das Glück, dass ich das schon sehr früh wusste. Und zwar bin ich mit 14, 15, habe ich angefangen, für meinen dann späteren Chef als Haarmodell zu arbeiten. Der war damals Akteur für eine große Haarfärbe-Kosmetikfirma. Und mit dem bin ich immer an den Wochenenden dann wirklich quer durch Deutschland gefahren und durfte halt sein Modell sein auf der Bühne. Und wir haben immer samstags uns getroffen in dem Salon. Und da arbeiteten halt 2 oder 3 Friseurinnen, die mir dann die Haare gefärbt haben. Damals war das ja noch nicht so, da durfte man das noch mit 14, 15 einfach machen. Und ich habe dann gesessen und die haben dann da mit ihren Zahlen und Buchstaben um sich geschmissen. Und ich habe gedacht, boah, irgendwann möchte ich diese Sprache sprechen können. Weil ich saß da und habe natürlich kein Wort verstanden. Und das war tatsächlich mein großer Antrieb, warum ich mich dann entschieden habe, diesen wunderschönen Beruf zu erlernen, weil ich diese Sprache sprechen wollte. Und ja, heute kann ich sie. Freue mich da immer noch jeden Tag.
Ich wollte gerade sagen, also gerade das Thema Farbe ist ja Schwerpunkt von Franka.
Ja.
Wie hast du dann, also mit welchem Schulabschluss hast du dich dann auf eine Ausbildung hinbeworben?
Mit fast Abitur. Ich bin tatsächlich mit 15, bin ich dann zu meinen Eltern gegangen, so kurz vor Ende der 10. Klasse, hab gesagt, so, das war's, ich schmeiß jetzt hin, ich werde Friseur. Und dann haben meine Eltern gesagt, du hast ja wohl nicht mehr alle, jetzt haben wir ja alles gegeben, die letzten 8 Jahre dich irgendwie durch dieses Gymnasium zu prügeln, das ziehst du jetzt auch durch. Und ja, ich hab's versucht, hab's dann auch noch die 11., 12. und 13. durchgezogen, bis vor den Abi-Prüfungen und dann, habe ich ein Jobangebot bekommen von einem Friseur in Düsseldorf, der gesagt hat, du kannst jetzt hier arbeiten und dann kannst du deine Ausbildung machen. Und weil ich ja eh wusste, was ich machen will, habe ich dann tatsächlich direkt vor den Prüfungen das Abi geschmissen.
In den Sack gehauen?
Ja.
Absolut. Franka, du hast vor den Prüfungen in den Sack gehauen. Das ist geil.
Ja.
Das ist sehr geil.
Ich habe meine Eltern eine ganze Zeit lang dafür echt verflucht, dass die gesagt haben, oh, zieh das durch und ich das gemacht habe, weil ich, ja, so eine ganze Zeit lang hatte ich das Gefühl, ich habe irgendwie diese 3 Jahre so ein bisschen verschwendet. Aber ich habe dann, irgendwann habe ich verstanden und heute bin ich da sehr dankbar für, dass ich das so gemacht habe, weil ich natürlich einfach dann mit 18, als ich dann angefangen habe, war ich natürlich ein ganzes Stück emotional reifer und ja, das Thema Ausbildung ist ja gerade ein großes Thema, was uns alle bewegt. Ist die noch so zeitgemäß, wie sie ist? Sollte das so weitergemacht werden? Ja, damals war es eben so, wie es war, ne? Mit Übungsabenden bis nachts um 1 und freitags lange ja, und samstags früh und
nicht.
So. Ne? Ja, ich schon. Und ich habe einfach eine super gute Ausbildung genießen dürfen. Das war aber auch eine sehr, sehr harte Zeit. Und das hätte ich mit 16, glaube ich, hätte ich das niemals durchgezogen. Und auch mit der ganzen Vorbildung, die ich dann hatte, das hat es mir schon leichter gemacht. Also von daher
Hast du dann genau dieses Jobangebot angenommen?
Nein. Also ich bin dann tatsächlich in einen anderen Salon nochmal zur Ausbildung. Hab aber gesagt.
Warte. Ja. Hast du den dann explizit nach irgendwelchen Kriterien ausgesucht oder hast du dann einfach gesagt, so, nee, das war der Friseur, wo ich immer auch als Modell gesessen habe, weil ich glaube, dass ich da. Weil da will ich die Sprache lernen.
Nein, der war nicht. Der hat damals nicht ausgebildet. Da habe ich natürlich als erstes gefragt. Aber es war dann der Salon, in dem eine von den Friseurinnen da gelernt hatte. Und die hat mich dann dahin vermittelt. Und da habe ich dann angefangen. Habe dann auch noch 2-3 Mal gewechselt. Das ist aber eine andere Geschichte.
In der Ausbildung?
In der Ausbildung, ja. In der Ausbildung. Weil ich einfach, das zieht sich so bis heute durch mein Leben. Ich hatte immer irgendwann das Gefühl, okay, und was machen wir jetzt? So, ich hatte immer das Gefühl, da kommt nicht mehr genug. Und habe dann mich ganz bewusst noch 2 Mal entschieden zu wechseln während der Ausbildung. Und habe dadurch einfach wirklich eine sehr, sehr gute und vielfältige Ausbildung auch genießen dürfen und ganz, ganz viel kennengelernt einfach schon, bevor ich dann eigentlich gestartet bin in dem Beruf. Und mein
Warte, das muss ich jetzt kurz dazwischen krätschen. Hast du dann jedes Mal gekündigt und dich neu beworben?
Ja.
Ah, okay, aber es ist auch sehr mutig.
Ja, also ganz bewusst habe ich dann immer, ich habe auch immer schon, auch das hätte ich wahrscheinlich mit 16 so nicht gemacht, habe schon immer auch das Gespräch mit meinen Ausbildern vorher gesucht und habe gesagt, so, ich habe das Gefühl irgendwie, ich komme nicht mehr weiter oder nicht mehr so schnell weiter, wie ich das gerne möchte. Können wir irgendwie eine Alternative finden? Aber wie gesagt, die Ausbildung war halt so, wie sie war. Und für mich war dann eben die Alternative, wirklich nochmal neue Salonkonzepte einfach kennenzulernen und neue Salons kennenzulernen und dann so eben weiterzukommen.
Das ist cool. Ja. Das kenne ich nur, das hat mir Carlos erzählt. Carlos hat das mir als erstes Mal erzählt, dass der explizit jedes Jahr gewechselt hat, weil er in unterschiedlichen Niveaus arbeiten wollte. Das fand ich auch schon eine sehr coole Sache. Wow, Respekt. Okay. Weil er ist die Aussage zu hören dann, also, oder wäre dann wahrscheinlich die Schlussfolgerung zu sagen so, hey, ich komme hier nicht weiter, ich stehe hier nur rum und irgendwie ist das jetzt nicht das, was ich mir unter dem Beruf vorgestellt habe und das Bild, was ich mir gemacht habe, hey, cool, auf irgendwelchen Shows sein und pipapo, das wird sich hier niemals bieten, ich hau in den Sack, ich gehe bei Aldi an die Kasse und mach Piep.
Ja, und das wäre ja so schade, also es ist ja auch was glaube ich heute noch ganz, ganz oft passiert.
Ja.
Und tatsächlich wünsche ich mir das auch für meine Auszubildenden. Das ist leider nicht ganz so einfach, dass man auch da vielleicht deutschlandweit irgendwie mal sowas wie Austauschprogramme, es muss ja nicht immer sofort ein Wechsel sein, ein kompletter Wechsel von einem Salon zum anderen,
Aber gibt es?
Ich weiß, das gibt es. Ist, je nachdem, wie alt die sind, ist das manchmal nicht so einfach. Ich habe jetzt gerade eine, die ist jetzt 18 geworden, die ist aber schon seit einem Jahr da. Und die einfach mal für 2-3 Monate woanders hinzuschicken, ist einfach rechtlich nicht so einfach. Aber das werden wir auf jeden Fall jetzt angehen in diesem Jahr. Und ja, das würde ich mir einfach wirklich wünschen, dass man das vielleicht sehr einfach auch realisieren kann. Ne? Ich meine, wir sind ja connected, wir kennen uns ja, da geht sowas vielleicht. Aber dass es da auch einfach andere Angebote und andere Informationsangebote auch für sowas gibt, damit nicht nur die Ausbilder, sondern auch die Auszubildenden wissen, dass sie da mal über den Tellerrand hinausschauen können.
Ich glaube, also so hätte ich es gemacht, also so hätte ich es mit Amelie gemacht, so war der Plan, dass ich einfach mit den anderen Salons so Kooperationszeiten einführe. Also dass man die dann einfach sozusagen ausleiht, vielleicht für 8 Wochen oder für 12 Wochen. Als wir in Hamburg auf dem Hair-Festival gesessen haben, die Julis Dean, die bietet das zum Beispiel an und die macht das sogar europaübergreifend, weil die nämlich sich mit Marc Rido in Bern, das ist ein Schweizer Friseur, den haben wir kennengelernt, als wir zusammen beim Club der Besten waren, die tauscht sie ihre Azubis mit Marc Rido aus. Also da gibt es auf jeden Fall, den Kontakt stelle ich dir mal her, dann kannst du mal reinhören, was die für Möglichkeiten haben.
Ja, super, super gerne. Siehst du, hat sich jetzt schon gelohnt, dass wir hier zusammensitzen. Habe ich schon was mitgenommen.
Bitte gern.
Man wird ja nicht dümmer, ne? Ha, schön. Danke.
Bitte. Kleiner Hack, den ich heute gelernt habe, hat gar nichts damit zu tun. Ich wusste nicht, dass es eine Handtaschengröße gibt, die sich Weekender nennt, weil man da die Sachen für genau ein Wochenende reinkriegt. Nur mal so. Ja, auch der Herr Jüdicke bildet sich... So ein Scheiß. Heute Morgen, meine erste Kundin, ist so ein Weekender. Ich so, hä, was ist das denn? Okay, wir bleiben hier bei dem Thema, was ich kenne.
Ich weiß jetzt auch nicht genau, woher dieser Hack jetzt kam, aber...
Was Neues lernen.
Ja,
ich habe heute Morgen... Ja. Es kam aus der Richtung, was Neues gelernt. Ich habe heute was Neues gelernt. So, okay, du hast dann also alle 3 Jahre oder du hast dann zweimal noch gewechselt. Wie ging es dann weiter?
Dann ging es so weiter, dass ich meinem vorherigen Chef, mit dem ich ja auf der Bühne war, also für den habe ich während der Schulzeit dann immer schon gearbeitet und da so ein bisschen Erfahrung gesammelt, also der war auch schon irgendwie mein Chef gewesen ein bisschen, dem habe ich versprochen, bevor ich die Ausbildung angefangen habe und wenn ich fertig bin, dann komme ich wieder und das habe ich dann auch gemacht. Der hatte damals 2 ganz, ganz tolle Salons, wirklich mitten in der Düsseldorfer Altstadt. Inzwischen ist es noch einer, aber wirklich einer der schönsten Salons, die ich kenne, direkt am Rheinufer gelegen. Und das habe ich dann gemacht und den habe ich angerufen. Und der konnte ja dann nicht Nein sagen, der hat mir das vorher versprochen. Also bin ich dann für 2 Jahre nochmal zu dem in die Düsseldorfer Altstadt. Und auch das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil die natürlich wirklich, also ein High-Class-Salon bis heute mit großartiger Kundschaft, auch mit viel Prominenz mit dabei und wir haben viel Veranstaltungen gemacht. Ganz, ganz spannend.
Wow. Warum denn nur 2 Jahre?
Weil ich dann wieder was Neues brauchte. Also da habe ich vor alles mitgenommen, was irgendwie ging und habe immer gesagt, und mit 25 habe ich meinen Meister und da war ich dann also 24, glaube ich. Und genau, dann hieß es halt, jetzt machen wir den Meister. Genau. Und das war für mich schon immer ganz klar, das ist ganz so lustig, im Rahmen der Intercoiffeure treffe ich gerade immer mal wieder meinen Meisterschullehrer Markus Harder, den vielleicht auch der ein oder andere kennt. Das ist auch immer so eine kleine Zeitreise. Und für mich war halt klar, okay, den Meister, das kann ich nur in Vollzeit machen. Also das so irgendwie auf 3 oder 3 Jahre staffeln. Das geht mir auch heute noch so, wer weiß denn, was in 3 Jahren ist. Vielleicht habe ich Lust mal auszuwandern oder keine Ahnung was. Und darum war für mich halt klar, okay, das ziehen wir dann auch in Vollzeit durch. Und darum war dann, zumindest für den Zeitpunkt, war dann eben der Weg in Düsseldorf erstmal beendet.
Das heißt, wo bist du gewesen?
Bei Harder in Duisburg.
Ah, okay.
Ja, weil das einfach natürlich für mich, das, auch das ist die andere Seite, aber auch nur 15 Minuten zu fahren mit dem Zug oder mit dem Auto, das war einfach praktisch. Aber auch
alles gut, ich hatte jetzt... Weil ich einfach hier im Südwesten verhaftet bin, irgendwie mit den Meisterschulen am Bodensee gerechnet, dass du da warst. Aber alles cool. Nee.
Damals war ich noch nicht so reisefreudig. Das kam später.
Kann ja noch sein. Kann ja noch werden. Das kam. Vielleicht dann brauchen die meine Kollerationstrainerin eine richtig gute.
Nein.
Wenn dich deine Firma hin und wieder mal freigibt für sowas. Sehr schön. Das heißt, du hast den Meister gemacht, wahrscheinlich dann in so 4, 5 Monaten.
5 Monate.
Wird es wahrscheinlich gewesen sein. Mhm. Und dann?
Und dann wusste ich tatsächlich gar nicht so genau, was ich damit einfach eigentlich machen möchte. Also sind wir wahrscheinlich alle gefragt worden in der Meisterschule. Erster Tag, erste Frage. Und wer von euch will sich mal selbstständig machen? Und ich war die Einzige, die gesagt hat, auf gar keinen Fall.
Ich auch.
Wirklich. Wollte ich überhaupt nicht. Warum wolltest du nicht?
Ich saß da drin, ich war schon länger Friseur, als ich das gemacht habe, war ich schon 26. Also ich bin mit 17 in die Ausbildung, war mit 20 fertig, habe dann 6 Jahre gearbeitet und habe dann erst meinen Meister gemacht. Und ich hatte bis dahin einfach schon so viel gesehen und habe gedacht, der Markt ist so voll und es gibt so wenig Leute, die wirklich überlegt sich selbstständig gemacht haben, dass ich dann gedacht habe, ich glaube, das ist ein zu heißes Pflaster, wenn man da nicht wirklich weiß, wo man sich positionieren muss und wie und wo, dann ist man zu schnell weg. Und deswegen war ich damals ganz klar der Meinung, nö, ich gehe lieber zur Industrie oder ich mache eine Salonleitungsstelle, wo ich auch nicht diese ganze Verantwortung habe. Und dann irgendwann, 2, 2,5 Jahre später, hatte ich aber so einen richtigen Move, wo ich gesagt habe, jetzt will ich das. Ich habe das die ganze Zeit von mir weggeschoben, habe gesagt, nee, das ist nicht meins. Und dann war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich will einen Salon. Ich will meinen eigenen Salon. So morgens aufgestanden, ich will das auch. Ich will das jetzt machen.
Bei mir war es tatsächlich ganz anders.
Wunderbar.
Ich wollte tatsächlich, als ich mit dem Meister fertig war, habe ich eigentlich gesagt, ich nehme mir mal so 2, 3 Monate Auszeit und überleg erstmal, was will ich machen, weil ich habe mich irgendwie so gar nicht mehr eigentlich hinterm Stuhl gesehen. Ich habe damals schon überlegt, eher auch vielleicht zum Beispiel in der Meisterschule als Dozentin anzufangen oder irgendwie sowas, weil vielleicht lag es daran, weil ich eben so tolle Salons schon gesehen hatte und nicht mehr wusste, okay, wo, ne, so, was kann man da noch toppen und so viele tolle Erfahrungen schon gemacht hatte. Und dann habe ich geheiratet, witzigerweise. Life fact about me ist das Datum. Auf meinem Meisterbrief ist auch mein Hochzeitsdatum. Auf den Tag genau, da wurde mein Meisterbrief ausgestellt. Hätte man nicht schöner planen können. Und dann, wie gesagt, wollte ich eigentlich Pause machen und habe dann aber eine Jobanzeige gesehen von einem Salon hier in Krefeld. Konnte ich mir vorher gar nicht vorstellen, in Krefeld zu arbeiten. Ich habe immer gesagt, wenn, dann in Düsseldorf. Die spezialisiert sind bis heute auf Haarverlängerungen. Und das war 2013 ja eh noch nicht so das große Thema in Deutschland und für mich einfach auch nochmal ein ganz neues Feld. Und dann habe ich gesagt, oh super, das gucke ich mir an. Das nochmal was Neues. Und dann bin ich eben zu dem Salon gegangen und habe dann auch da nochmal 2 Jahre gearbeitet.
Bist du wieder unter der gläsernen Decke gelandet, bis wo es nicht weiterging?
Nein, also da hätte ich tatsächlich auch, glaube ich, bleiben können. Also da wäre vielleicht, ist nie so konkretisiert worden, aber da wäre vielleicht auch mal die Chance zu einer Übernahme gewesen oder sowas. Aber tatsächlich habe ich dann auf einer Veranstaltung hier in Krefeld eine Friseurin kennengelernt, die eben einen kleinen Salon hatte. Und die hat mir erzählt, ich möchte jetzt gerne nach Mallorca auswandern und ich weiß nicht, was ich mit diesem Salon machen will. Willst du den haben? Oder hast du gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich da 2 Nächte drüber geschlafen und dann war es vielleicht dann doch ein bisschen wie bei dir. Und dann bin ich morgens aufgewacht und habe gedacht, warum eigentlich nicht? Ne? Wenn, dann springen wir jetzt und dann habe ich das gemacht. Ja.
Das heißt, du hast den bestehenden einfach übernommen?
Jein.
Ja, einfach übernommen ist wahrscheinlich gar nicht.
Ja, also ich habe den Salon übernommen, habe da dann auch eine kleine Ablöse für bezahlt, aber tatsächlich haben wir den einmal komplett auf links gedreht. Also wir sind da wirklich rein mit allen Freunden an Silvester, werde ich nie vergessen. Da sind wir mit 30 Mann in diesem 45 Quadratmeter Salon, haben da einmal alle Tapeten von der Wand, ja wirklich alles raus und haben dann am 1., 2. und 3. Januar alles wieder aufgebaut und am 4. Januar haben wir aufgemacht. Also wir, ich damals noch, ganz alleine.
4 Tage Umbau.
4 Tage, ja. Aber wirklich, also auch bis heute ganz großen Respekt und vielen Dank an alle meine Freunde, die da damals wirklich ihr quasi Neujahr mit uns verbracht haben und das da mit uns gerockt haben. Sowas geht halt wirklich nur mit viel Manpower und ja, mit Menschen, die an einen glauben. Das ist natürlich auch ganz wichtig in so einer Situation. Ja. Und dann habe ich da erstmal ganz alleine tatsächlich angefangen. Und ich gestehe, wenn mich jemand fragen würde heute, was würdest du anders machen, würde ich sagen, eigentlich alles, aber eigentlich auch nichts, weil ich hatte natürlich gar keinen Plan von gar nichts. Ne? Also muss man ganz ehrlich so sagen, bin da völlig blind reingestolpert, habe nur damals schon gesagt, als ich den Salon übernommen habe, ich habe da so 2, 3 Tage, habe ich mit der ehemaligen Inhaberin nicht mitgearbeitet, aber so ein bisschen geguckt, so was für Kunden sind da drin und was sind das so für Menschen? Jetzt hatte ich ja schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt und ein Gespräch, das ich nie vergessen werde, ist die ehemalige Inhaberin hat zu mir gesagt, du musst auf jeden Fall die Preise so lassen. Also wir sprechen über das Jahr 2016, da war Waschen, Schneiden, Föhnen 34,50, so eine Zahl, die ist mir so im Kopf geblieben. Und wie gesagt, ich habe mir das angeguckt und habe überlegt, okay, sind es die Kunden, die ich, ist das wirklich das, was ich mir vorstelle für meine Zukunft? Sind es die Kunden, die ich haben möchte? Und habe gesagt, nee, das sind nicht die Kunden, die ich haben möchte und bin dann bei Waschen, Schneiden, Föhnen sofort auf, ja, bin auf 60 Euro gegangen sofort, um halt zu sagen, okay, ne? Schön,
danke,
wenn
dass
ihr kommt,
hier
schön,
geht.
Aber ne, ich meine, wir haben natürlich da ja auch optisch viel gemacht, also es war schon offensichtlich, es ist jetzt ein anderer Salon. Und aber wir haben da wirklich alles auf den Kopf gestellt und das ist auf jeden Fall was, das würde ich auch immer wieder so machen. Ja, viele andere Dinge waren dann eben harte Schule im wahrsten Sinne des Wortes.
Mach's mal an einem Beispiel fest.
An einem Beispiel fest. Ich habe zum Beispiel meine allererste Mitarbeiterin, die ich dann eingestellt habe nach 5 Monaten, war ich dann also so weit, dass ich gesagt habe, okay, läuft, ja, jetzt wird es auch irgendwie bei mir im Terminplan dann doch so eng. Das war natürlich der Vorteil, dass ich halt die 2 Jahre vorher in Krefeld doch gearbeitet hatte und natürlich auch ein bisschen Kundschaft schon hatte.
Ja, und ich denke mal, die Entfernung nach Düsseldorf, wie du gesagt hast, ist jetzt auch nicht so weit, dass die Leute ja wahrscheinlich schon dich dann irgendwann gefunden haben.
Genau.
Ja, cool.
Und meine allererste Mitarbeiterin, die ich dann hatte, war eine ehemalige Kollegin aus dem Salon von vorher, wo ich gearbeitet hatte. Und das ist etwas, das würde ich zum Beispiel so nicht mehr machen, weil wenn man vorher Kollegen war und ich war ja nie Chefin gewesen vorher, das heißt, ich musste natürlich sowieso ja auch erstmal lernen, Menschen zu führen überhaupt und das dann mit jemandem, mit dem man eigentlich vorher befreundet war und der vorher so ein Lieblingskollege war, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also das würde ich.
Aber das passiert, glaube ich, in unserer Branche ganz, ganz oft, dass so Buddy-Leute, so Herzensleute dann sagen so, hey, ich komme zu dir und dann kommst du mit dieser fiesen Thematik, hey, was würdest du verdienen? Ja, das ist gar kein Problem. Dann bring mir bitte den und den Umsatz und zwar jeden Monat und dann so.
Ja, genau. Das, ja, das würde ich so nicht mehr machen. Ich glaube, wir würden, ich meine, ich mache es ja jetzt schon ein paar Jahre.
Glaub mir, da kommen noch ein paar Sachen dazu. Man kann eigentlich gar nicht so doof denken, wie das Leben einen manchmal vor die Tür kackt.
So, ja, das ist ein sehr schöner Satz. Genau so ist das.
Also ganz liebevoll. Also nicht, dass irgendjemand morgens böswillig aufsteht und sagt, er muss jetzt irgendeinem Saloninhaber irgendwie an die Kandare fahren. Aber was ich in jetzt 15 Jahren Selbstständigkeit, man kann gar nicht an alles denken, auf was Menschen kommen. Und ich glaube, jeder, der den Podcast hört und jeder, der selber Saloninhaber ist, hat mindestens 1 bis 12 solcher lustigen Beispiele.
Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, da werden auch immer wieder neue mit dazukommen. Also das habe ich mir auch abgewöhnt, diese Denke, dass man denkt, boah, jetzt hast du aber mal langsam alles erlebt, jetzt schockt dich nichts mehr, weil in genau dem Moment, wo du das denkst, da kommt der, die das Nächste um die Ecke, es müssen ja nicht immer nur Menschen sein, aber irgendwas kommt um die Ecke und du denkst, ja, okay, da war's wieder.
Sehr schön. Wann hat dein Engagement angefangen? Also ich gehe mal davon aus, ich frage dich jetzt ganz einfach, weil ich kann nicht davon ausgehen. Wann hast du angefangen, mit der Industrie zusammenzuarbeiten?
Als Trainer oder
also jetzt nicht nur als Kunde, dass du gesagt hast, oh, okay, ich finde euer Portfolio gut und damit möchte ich arbeiten, weil das kannte ich aus einem anderen Salon oder wenn ich das richtig verstanden habe, hat ja schon der Mensch, der dich als Farbmodell hatte, deine Marke. Wann hast du angefangen zu sagen, ich möchte mehr mit denen zusammenarbeiten, ich möchte darüber nochmal zusätzlich A, meine Expertise ausweiten und B, mal gucken, was geht, wenn man in so einem Konzern mit unternehmen darf.
Ja, also das ist tatsächlich ein Ding, das habe ich ausnahmsweise dann richtig gemacht, auch von Anfang an instinktiv, weil tatsächlich wollte mein Partner mich gerne haben, mein Industriepartner mich gerne haben, in dem Moment, als ich mich selbstständig gemacht habe, weil für mich war völlig klar, wenn ich mich selbstständig mache, dann nur mit dieser Firma und die kannten mich eben von vorher schon und haben gesagt, oh super, so jetzt kannst du ja machen, was du willst. Jetzt möchten wir dich gerne als Trainer haben. Und in dem Moment habe ich aber gesagt, okay, jetzt machen wir erstmal diesen Salon und versuchen erstmal das so richtig wie möglich zu machen und bringen das irgendwie in eine Bahn. Und dann super gerne, weil das ja schon immer was war, wo ich Lust drauf hatte auf jeden Fall. Aber da stand dann eben der Salon erstmal an erster Stelle und es hat dann 2 Jahre gedauert, Anfang 2018. War mein Team dann eben gewachsen auf 2 Mitarbeiter und eine Auszubildende. Und da war dann eben der Moment gekommen, wo ich gesagt habe, also wir hatten ja auch nur 3 Stühle, das heißt, mehr ging dann auch nicht.
Und ich da muss war raus.
Eben, ja, genau, da war dann der Moment, wo ich dann sagen konnte, okay, jetzt kann ich dann eben auch mal hier weg, ne, eben auch mal für ein paar Tage, weil so eine Ausbildung dauert natürlich Zeit, man muss ein bisschen flexibel sein. Man darf dann halt auch im Salon einfach nicht gebraucht werden, sag ich jetzt mal. Also es muss ja dann schon so laufen, dass es eben auch läuft, wenn man selber nicht vor Ort ist. Und das heißt, die Mitarbeiter müssen auch so eingespielt sein, dass die sagen, wir haben Lösungen, egal was passiert, wir wissen, wie das funktioniert. Weil ich ja dann, wenn ich auf dem Seminar bin, eben auch nicht erreichbar bin. Ne? Und bin ja auch teilweise im Ausland unterwegs oder so. Da kann man mich nicht immer erreichen, wenn irgendwas ist. Das heißt, der Salon muss halt schon dann so laufen, dass er eben ohne einen funktioniert. Und darum hat
das
2 Jahre gedauert.
Aber es ist ja auch ein erstrebenswertes Ziel. Also jetzt nicht die Hauptumsatzkraft zu sein, sondern sozusagen der Kapitän hinter dem Lenkrad, der sagt so die Richtung. Was muss man machen? Also jetzt nicht, was muss man als Trainer machen, was muss man machen? Und das ist jetzt wieder so an all die Leute, die draußen zuhören und das interessiert. Was muss ich leisten können, was muss ich für eine Ausbildung abliefern, um dann für einen Industriepartner, welcher das auch immer sein mag, dann wirklich als Fachtrainer unterwegs zu sein oder dann auch die Möglichkeit zu haben, wie du, auf verschiedenen Bühnen dazustehen und das dann noch nebenbei zu machen?
Ich glaube in erster Linie, also als erstes, man muss vor allem offen sein. Was einem ja häufig begegnet, möchte jetzt hier, Anwesende sind immer ausgeschlossen, nicht nur die Anwesenden hier, sondern auch alle, die zuhören. Aber man hört ja immer schon mal, das kann ich schon, das brauche ich nicht, du weißt, was ich meine, ne? Also, manche Friseure sind ja der Meinung, oder nicht nur Friseure, viele Menschen sind einfach der Meinung, dass sie ja die Weisheit schon mit dem goldenen Löffel gefressen haben. Und man muss einfach offen sein, immer. Also, ich mache das jetzt also als Trainerin seit 6 Jahren, 7 Jahren. Und jedes Mal, wenn ich in ein Seminar gehe, dann gehe ja auch ich jedes Mal wieder mit neuen Erkenntnissen, ne? Und sei es die Weekend am Back, ne? Irgendwas Neues nimmt man eben immer wieder mit. Und das muss man einfach zu schätzen wissen in erster Linie. Man muss halt neugierig sein. Und ja, dann muss man aber auch bereit sein. Also das war so das Erste, was ich so in der Ausbildung gelernt habe, wirklich sich selber erstmal wieder zurückzunehmen. Das ist auch gar nicht so einfach, wenn man jetzt, ich dann damals eben 2 Jahre, ne, mit meinem Salon und das Team und alles lief und alles war super. Und dann lernt man aber erstmal wieder, wenn man, egal was man macht, ob man jetzt auf einer Bühne steht und das ist ja dann noch ein langer Weg, wenn man anfängt, oder ob man ein Seminar gibt oder in den Salon geht und Salons schult oder was auch immer, da geht's nicht um einen selber, sondern da geht's immer um die Menschen, die vor einem stehen und um die Bedürfnisse, die diese Menschen haben, für die man da ist in dem Moment. Und wenn man da mit einem zu großen Ego dran geht, glaube ich, dann verliert man einfach die Menschen ganz, ganz schnell. Und das muss einem einfach bewusst sein, dass es immer um die anderen geht und nicht um einen selber, egal wie groß die Bühne ist, auf der man gerade steht. Und cool. Dann braucht man natürlich ja Fachwissen. Also auch da muss einfach die Neugier immer da sein, weil da verändert sich ja ganz viel auf dem Markt und in der Branche und bei den Produkten und alles. Und da muss man immer wieder die Lust haben. Also es einfach nur irgendwas auswendig zu lernen, ist, glaube ich, nicht der Weg, sondern man muss wirklich das Interesse haben, sich mit diesen neuen Dingen, mit diesen neuen Technologien, mit neuen Inhaltsstoffen, was auch immer, sich wirklich damit zu beschäftigen. Weißt du, du hast mal eine Folge gemacht, glaube ich schon ein Jahr her oder anderthalb, mit einem Friseur, der nebenbei dann noch Chemie studiert hat, weil er gesagt hat, ich möchte gern...
Michael Almeier.
Ja, ne? Wo ich gedacht habe, boah, also wenn ich noch irgendwo 3 Stunden Zeit hätte in der Woche, das würde ich sofort auch machen. Das finde ich so spannend, das dann einfach alles wirklich zu verstehen und die Hintergründe zu verstehen. Und ja, das muss man einfach, glaube ich, haben, einfach diesen Ehrgeiz und den Willen, das wirklich
nicht. Aber das habe ich lustigerweise in dem Gespräch, was ich gestern geführt habe, auch gehabt, dass ich gesagt habe, wie viele Friseure verstehen einfach, also ich habe das mit einem Malermeister gehabt im Salon, dass ich festgestellt habe, dass in anderen Handwerksbetrieben, Berufen, dieses Thema Werkstoff, was ist unser Werkstoff, viel, viel präsenter ist. Wie reagiert Holz, wie reagiert Metall, wie reagiert Kunststoff, wie reagiert irgendwas, ja? Wir lernen den Aufbau des Haares, klar, mit all seinen Faserschichten und Markkanal und Schuppenschicht und Pipapo und vielleicht auch noch bis runter zu dem Fibril. So. Aber in jeglicher Anwendung mit jeglichen anderen chemischen Stoff, ob es eine Dauerwelle, eine Blondierung oder sonstig irgendwas ist, ist das ja immer so auch gleich wieder so ein Alchemievorgang, also wo man sagen muss, okay, ich muss mich ein bisschen reinfühlen, ich muss gucken, was macht das Haar, was braucht das jetzt gerade, ist das eher, und da ist mir so aufgefallen, dass wir, oder ich glaube, meine Wahrnehmung ist, dass viele Friseure da draußen diesen Werkstoff gar nicht mehr so richtig verstanden haben, wie er funktioniert und was er braucht, um in einer Konsistenz, in einer Elastizität, in einem gepflegten Zustand zu sein, um dann zu sagen, jetzt können wir das alles damit machen. Oder wie muss ich das haben mit Wärme, mit Produkt oder mit sonstig irgendwas behandeln in der richtigen Reihenfolge, damit ich genau dieses Styling-Ergebnis habe, damit ich genau dieses Wellenbild habe, damit ich genau diesen haltbaren Pony wie auch immer habe. Sondern es ist gefühlt immer so ein bisschen, ja, ich mache jetzt ein Festiger rein oder ich mache jetzt da eine Blondierung drauf oder ich mache mal gucken, was passiert. Und das ist, glaube ich, was mir gerade wieder hoch, also eingefallen ist, dass ich glaube, wir kratzen nur noch am Fachwissen.
Ja, da stimme ich dir tatsächlich zu. Ist natürlich es ist halt auch schwierig, ne? Du hast es eben selber gesagt, so, ne, auch wir als Unternehmer, wir haben ja so viele Verpflichtungen heutzutage, ne, so viele Dinge. Habe ich jetzt letzte Woche noch ein ganz spannendes Gespräch geführt mit einer Gruppe ganz großartiger Unternehmer, wo es dann aber darum ging, okay, wir müssen Marketing machen, wir müssen Social Media Experten sein, wir müssen natürlich zahlen, ne? So, und da kommt ja auch dann ständig noch was Neues. Und dann kommt eben nach ganz, ganz vielen anderen Dingen kommt dann eben irgendwann das Fachwissen. Und wenn man dann als Unternehmer und als Friseur, Saloninhaber auch noch die Zeit und den Ehrgeiz und die Nerven haben möchte und muss irgendwo, ja, sein Team auch mitzunehmen, damit die eben genauso Bock darauf haben und genauso heiß darauf sind, diese Zusammenhänge zu verstehen und sich damit zu beschäftigen. Weil am Ende ist es ja auch so, wir sind der einzige Beruf, der mit Chemie an einem Menschen arbeiten darf, neben Ärzten. Also der so nah, der so eine Verantwortung hat. Und wenn wir uns dieser Verantwortung wirklich bewusst sind, was können wir auch für geile Kundenerlebnisse kreieren? Also was man da alles draus machen kann, wenn man die Kunden wirklich mit auf diese Reise nehmen kann, denen diese Expertise erzählen kann, denen die mitgeben kann. Weil wir wollen ja auch immer, dass unsere Kunden zu Hause mitarbeiten, dass die ordentlich ihre Haare pflegen. Ja. Aber dann müssen wir denen auch wirklich erzählen können, wie es geht und warum das so ist. Und Also es ist eigentlich ein super wichtiges Thema, weil ich verstehe auch ganz viele, gerade Unternehmer da draußen, die sagen, aber wann soll ich das noch machen? Also ich verstehe es wirklich, wirklich gut, aber eigentlich sollte das ja die Basis von allem sein und alles andere erst danach kommen. Weil das ist ja das, was wir jeden Tag machen und brauchen und womit wir arbeiten.
Ja, ja und nein, da gehe ich nicht ganz mit. Also ich gehe mit, dass wir als Friseurunternehmer natürlich wissen müssen, wie funktioniert dieses ganze Thema. Also, aber ich glaube nicht, und das habe ich auch für mein Team mir ein bisschen abgewöhnt, ich kann nicht so geil färben wie mein Team. Ja, also ich habe da wirklich Spezialistinnen, die wirklich geile Sachen machen können. Und ich gehe dann auch fragen oder ich lasse die das machen. Also ich so. Und weil ich irgendwann mal festgestellt habe, dass ich in Dingen, die ich nicht gut kann, in die ich auch keine wirkliche Freude reinbringen kann, also bei mir ist das so das Thema Dauerwelle, mache ich das auch nicht. Ja, und dann lerne ich mich da auch nicht rein. Da kannst du Dinge an mich ranwerfen, das landet irgendwo. Aber dann rauszukriegen, zu sagen, okay, ich brauche diese Expertise im Salon. Das heißt, ich muss entweder jemanden dazu bringen, der diesen Spaß und diese Freude vielleicht schon hat, dass er das umsetzt und dass ich ihn dadurch zu meiner Expertise zu dem Thema mache. Oder ich muss es mir hart einkaufen. Und da sind wir bei dem, was du eben gesagt hast, auch das mit diesem Social Media und mit dem Buchhaltung und mit dem, ich kann natürlich als Unternehmer auch viele Dinge sagen, okay, da jetzt Energie reinzuwenden, mich da reinzulesen und da das rein zu erlernen und das alles selber zu können. Oder aber ich schaffe die Kompetenz oder die zeitliche Kapazität, das abzugeben und dafür mich mit Dingen zu beschäftigen, die ich wirklich A, gut kann, die mir leicht fallen und die das Unternehmen auf eine andere Art und Weise vorantreiben.
Ja, bin ich ganz bei dir. Wir müssen eigentlich nicht alles können. Wir müssen uns halt dieser Dinge bewusst sein, dass die alle da sind. Und ich sehe das ganz genauso wie du. Wir hatten eben im Gespräch schon mal das Thema Haare schneiden. Ich schneide einfach nicht gerne Haare. Das ist einfach
nicht?
So.
Also, mit dir?
Es ist einfach so. Also ich schneide natürlich Haare, aber ich mache zum Beispiel schon seit 5 Jahren keine Herrenkunden mehr. Weil es einfach in meinem Team Leute gibt, die lieben das, die gehen da drin auf, die machen die besten Fades. Und wenn wir da so ein Seminar im Salon haben, dann bin ich auch dabei und guck mir das an und knie daneben und bestaune, was die machen. Aber das ist einfach nicht mein Ding. Also ich bin halt einfach ein Farbpigment. Von daher, ich verstehe das komplett.
Ja, bei mir ist
halt
okay.
Andersrum. Genau. Aber wir müssen uns aber als Unternehmer eben einfach darüber bewusst sein, dass diese ganzen Verantwortungsbereiche da sind. Und dann müssen wir eben auch den Mut vielleicht haben, manchmal diese Dinge eben abzugeben. Und wie du gerade schon gesagt hast, es muss ja nicht nur jemand sein, der in deinem Fall besser Haare färbt oder in meinem Fall besser Haare schneidet. Es kann ja auch jemand sein, der richtig Bock auf Social Media hat.
Na klar.
Ne? Und dann, also ich schicke jetzt nächste Woche 2 Mädels aus meinem Team, schicke ich auf ein Social Media Seminar, das aus insgesamt, ich glaube, 4 Teilen besteht. Also 4 Tage sind die weg bis Ende des Jahres. Aber die haben da richtig Bock drauf. Und ne, ich bin ja selber inzwischen tatsächlich am wenigsten in meinem Salon. Also warum soll ich jetzt für meinen Salon noch Social Media machen, wenn ich doch Menschen da habe, die 5 Tage da sind und die auch richtig Lust haben, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe die gefragt, möchtet ihr das machen für den Salon? Und die haben gesagt, ja, super gerne. Aber dann brauchen wir selber noch ein bisschen Expertise, weil wir wollen ja dann auch unseren Salon und unser Team so gut wie möglich nach außen vertreten. Also haben wir dieses Seminar zusammen ausgesucht und das werden die jetzt machen. Das kostet wirklich Geld, das kostet natürlich auch viel Zeit, weil die sind 4 Tage nicht da. Aber dann habe ich das doch von der Backe und habe Leute, die sagen, ey, ich habe da richtig Bock drauf. Ja, dann mach das
und
doch.
Und wenn sie es richtig machen, hast du ein richtig gutes Income, weil deine Neukunden werden sich nach oben steigen, deine Qualität wird sich wahrscheinlich dadurch verbessern, weil die Leute einfach sagen, oh, ihr zeigt so viele tolle Farbtechniken. Wir kommen genau wegen dieser tollen Farbtechniken und nicht nur wegen der Ansatzfarbe und dem Längen- und Spitzenglossing, sondern weil wir auf einmal viel, viel mehr anspruchsvollere Arbeit abliefern können. Das ist natürlich auch sehr geil.
Ganz genau. Ja, aber wir müssen halt uns dann auch trauen, solche Dinge abzugeben. Also manchmal fällt es vielleicht auch schwer, weil man dann nicht weiß, ne? Ich meine, so unsere Salons sind ja schon auch immer irgendwo so unsere Babys. Und ne, die dann so rauszuschicken oder so ein Stück davon abzugeben, das ist vielleicht nicht immer ganz so einfach. Aber wir können nicht alles können, das ist einfach so. Und wenn es da Menschen gibt, die es eben besser können, ob jetzt intern oder manchmal auch extern, wenn es jetzt um Marketing geht oder Steuern. So, wir haben ja einen Steuerberater zum Beispiel, das geben wir ja auch ab, weil das ist halt nicht unser Ding. Ne? Ja. Da gibt es halt Menschen, die können das besser und dann kriegen die Geld dafür, dass sie das besser machen als wir und dann verlassen wir uns darauf, dass es funktioniert. Und das können wir mit anderen Dingen ganz genauso.
Genauso.
Ja, ganz genauso. Ganz genauso. Aber wir müssen uns halt drum kümmern, ne? Sie einfach nur abzugeben, um jetzt nochmal zurück zur Expertise zu kommen, wenn es dann wirklich um Haar, ums Haar geht. Die müssen wir schon ein Stück weit alle haben, solange wir im Salon stehen und arbeiten. Aber auch da, wir müssen nicht alle Haarfarbe-Experten sein. Ne? Können einen Haarfärbe-Experten haben, der sich dann wirklich mit dem Thema beschäftigt. Aber wir können auch Leute haben, die richtig Bock auf Umformung haben, was ja chemisch genauso anspruchsvoll ist.
Ja.
Locker. Aber die Expertise muss halt da sein. Wenn man es anbietet, muss die Expertise auch dementsprechend da sein.
Das stimmt. Ja. Und deswegen kann man auch, glaube ich, nicht verlangen, dass jeder im Team alles gut kann.
Nein.
Also man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, weil wir vorhin über diese eine Schneidetechnik haben, es wird Leute geben, die werden das mit Liebe annehmen und sagen, das ist genau mein Werkzeug. Es wird Leute geben, die werden sagen, ich kann super mit dressen, das macht mir Spaß. Und andere werden sagen, ich werde niemals das mit diesen Haarverlängerungskram irgendwie mit meinen Pfoten hinkriegen. So, und die dann alle dazu zu motivieren, ist das eine, aber dann auch festzustellen, zu sagen, okay, ich investiere lieber in eine andere Sache, die dir einfach mehr Spaß macht und die du auch viel, viel freier deinen Kunden empfiehlst, weil du es von dir aus Freude sagst, so, hey, das wäre genau dein Ding. Und statt zu sagen, wir machen heute mit dem oder das oder der, genau.
Aber wir machen das tatsächlich bei uns im Salon ganz genau so. Also, weil, wie gesagt, ich schneide keine Herren und ich kann ja nicht von meinem Team Dinge verlangen, die ich selber nicht mache, finde ich. Das heißt,
deswegen schneiden alle keine Herren.
Nein, aber wirklich halt nur die, die das wirklich gerne machen. Aber die, die wirklich gerne Herren machen, die machen zum Beispiel keine Hochsteckfrisuren, weil das einfach nicht ihr Ding ist. Ne? Also jeder hat so seine Expertise und wenn jemand sagt, das und das liegt mir wirklich gar nicht, dann das sind auch Dinge, die kläre ich schon im Bewerbungsgespräch ab. So, was würdest du sagen, so, was ist wirklich das, was du liebst, was machst du richtig gerne und worauf hast du gar keinen Bock? Was ich dann schon immer verlange, weil woher kommt dieses keinen Bock? Kommt das daher, dass man sich nie damit beschäftigt hat oder hat man da wirklich Erfahrungen gesammelt und rausgefunden, liegt mir nicht? Weil, also ich habe ja Herrenhaarschnitte gemacht mein Leben lang vorher. Was ich dann schon immer verlange, ist, dass wir zumindest uns damit beschäftigen. Also wenn jetzt jemand sagt, Hochstecken ist nicht mein Ding, dann mache ich trotzdem immer mit denen nochmal so ein, zwei Hochsteckabende und habe dann tatsächlich auch schon Überraschungen erlebt, dass die einfach gesagt haben, okay, ich habe es einfach nicht verstanden vorher. Und auf einmal macht es dann doch Spaß. Also ich verlange schon, dass man sich damit beschäftigt, aber wenn man dann sagt, gar nicht meins, okay, dann brauchst du es auch nie wieder zu machen. Aber dann musst du dir halt dein Steckenpferd quasi suchen, also das Ding, was wirklich deins ist, was dir wirklich Spaß macht. Aber keiner braucht Dinge zu machen, die er nicht möchte.
Das ist cool. Sie können halt über andere Sachen ihren Umsatz erbringen.
Genau.
Sehe ich genauso. Erzähl mal, weil wir jetzt schon ein gutes Stück vorangeschritten sind und ich ja auch noch ganz dringend und ganz wichtig, dieser kleine Raum, du hast es eben schon gesagt, hat nur drei Plätze gehabt. Ihr seid ja irgendwann mal aus dieser Hülle, aus diesem Kokon raus explodiert in was wirklich Großes.
Ja.
Was hast du gemacht? Und
ja,
wann?
Kommt das böse Wort mit C. Wollen wir es aussprechen?
Covid.
Genau, das böse Wort. Das ist mir passiert und ich sage das bis heute, auch wenn es eine sehr, sehr schlimme Zeit war und ich weiß, dass viele schlimme Dinge passiert sind, aber für mich persönlich als Unternehmer ist das das Beste gewesen, was mir je passiert ist.
Warum?
Weil ich vorher schon immer gedacht habe, oh, irgendwie ist es ein bisschen klein. Wir waren ja dann fünf Jahre schon in dem Salon, wo wir waren und wir hatten einfach keinen Platz mehr zum Wachsen. Aber das war ja schön, das war ja gemütlich so, ne? Wir drei Mädels mit dann immer mal einem Praktikanten, einem Auszubildenden, das war ja gemütlich. Und ich habe immer mal geguckt, so finde ich irgendwie was Größeres. Und dann war mir das alles direkt zu groß. Und ja, dann kam Corona und der erste Lockdown. Und ja, jetzt habt ihr schon so ein bisschen was über mich gehört. Also rumsitzen, stillsitzen, Füße stillhalten ist so gar nicht mein Ding. Und mein Mann sagt bis heute, ich war wirklich die ersten 2 Tage, ich war wie ein Tiger im Käfig. Der hat mir nach 2 Tagen, ist der losgegangen, hat mir ein Fahrrad gekauft nach 2 Tagen Lockdown und hat gesagt, ist mir egal wohin, aber fahr. Geh raus, geh weg. Ja.
Dem Wasser entlang.
Ja, so ungefähr. Und dann habe ich mir so nach einer Woche habe ich gedacht, ah, okay, man kann ja bestimmt auch irgendwie diese Energie sinnvoll nutzen und war dann also einfach jeden Tag im Salon und habe Videos gedreht, so was ja viele gemacht haben, ne? Videos für Kunden gedreht, Videos für meine Haarfärbefirma gedreht und ne, also einfach Hauptsache irgendwie diese Energie da rein. Und das hatte zur Folge, das habe ich erstmal gar nicht so gemerkt, aber dass halt unser Social Media damals echt gewachsen ist, weil mein Team damals sich da auch sehr schön dran beteiligt hat und jeder hat mal irgendwie sowas gemacht, weil wir mussten uns ja alle irgendwie beschäftigen. Und dann kam der 4. Mai 2020, an dem wir wieder aufgemacht haben. Und wir waren ausgebucht bis Weihnachten am ersten Tag, als wir aufgemacht haben. Und hatten eine Warteliste Und das war aber der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das war's dann jetzt, weil wir hatten ja dann zwar diese 3 Plätze, aber wir durften ja nur noch zu zweit arbeiten auf den 40 Quadratmetern. Plus 2 Kunden.
Ach ja, es gab ja noch diese lustigen Anwesenheits- ja. und Personen genau. und mit Kunden und ohne Kunden. Und ja, da hat genau. ja auch noch jedes Bundesland seinen eigenen Halligalli. Ja, stimmt. Ja. Ach, viele Dinge habe ich einfach schon wieder verdrängt gehabt, Gott sei
ja,
Dank.
Ja, ist auch so. Sollte man auch, ist auch besser so. Naja, auf jeden Fall war das dann der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist hier Schluss, das geht so nicht. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht nach einem größeren Salon. Und ich habe ja eben schon mal erzählt, den einen Salon, den hatte ich ja übernommen. Also den haben wir zwar auf links gedreht, aber da waren ja gewisse Dinge irgendwie vorgegeben. Die Wasseranschlüsse waren halt da, wo sie waren. Die Wände waren halt da, wo sie waren. Und ich habe immer gesagt, wenn ich das irgendwann mal mache, diesen Schritt zu einem großen Salon, dann will ich so ein weißes Blatt Papier haben, wo ich mir das so malen kann, wie ich das haben möchte. Und das habe ich dann tatsächlich gefunden durch einen Zufall, durch eine Besichtigung von einem anderen Ladenlokal, das nicht passte und dann hat die Maklerin gesagt, oh, ich habe hier aber noch was. Und das war tatsächlich ein eigentlich Neubau, der aber 2 Jahre, glaube ich, leer stand zu der Zeit. Also noch ein Erstbezug, komplett unausgebaute 210 Quadratmeter,
cool.
die da standen und auf mich gewartet haben. Und dann, genauso wie beim ersten Schritt in die Selbstständigkeit, war das so ein, okay, jetzt oder nie. Und dann haben wir das geplant im Sommer 2020 und wollten eigentlich eröffnen am 2. Januar 2021. Und auch wenn du es verdrängt hast, da wissen bestimmt viele noch, was da war.
War nochmal Lockdown, oder?
War nochmal Lockdown, genau. Und dann habe ich also die ersten 3 Monate oder 2 Monate habe ich dann auf diesen 200 Quadratmetern gesessen, alleine. Fertig eingerichteter Salon, noch nie einen einzigen Kunden gesehen. Das war auch speziell.
Aber du musstest wenigstens keine Miete zahlen aus Kulanz, oder?
Das stimmt tatsächlich. Das habe ich mir.
Echt? Noch das war jetzt eigentlich Ironie.
Nee, ist du tatsächlich Glücksmensch. Wahr. Ist tatsächlich wahr. Also das habe ich mir von meinem, weil wir haben ja den Mietvertrag unterschrieben im Sommer 2020. Und da war ich ja dann schon ein paar Jahre unterwegs als selbstständige Unternehmerin und habe mir das tatsächlich von meinem Vermieter zusichern lassen. Weil, kann man sich vorstellen, ne, von 500 Quadratmetern auf 200, das war natürlich ein kleiner Schritt von der Miete. Und das habe ich mir tatsächlich zusichern lassen, dass wenn wir in einen Lockdown gehen, dass ich die Miete nicht zahle. Und das hat er tatsächlich auch gemacht. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an meinen Vermieter. Hat er tatsächlich gemacht.
Ich hab das hat er jetzt gehört.
Ja, so hoffen wir es. Ich schicke ihm dann den Link.
Das
hat er tatsächlich gemacht.
Cool.
Ja, das war mein großes Glück. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch ein echtes Problem gehabt, weil kein Umsatz, 3 Monate, ne, keine Einnahmen, aber
saftige Miete
zu zahlen und dann, ne, und dann die Miete und dann, ne, ja, auch den ganzen Salon neu eingerichtet und so. Also war da natürlich der Kostenapparat dann schon ein bisschen anderer als vorher. Spannende Zeit.
Die Sparkasse Krefeld hätte sich gefreut.
Ja, bis heute. Aber auch bis heute keine Sekunde bereut. Keine einzige.
Sehr schön. Was muss ich mir vorstellen? Also, er heißt ja nicht ohne Grund The Green Room.
Tatsächlich ist der Green Room, ich erzähle jetzt die offizielle Version, war früher im Theater der Raum, quasi nicht der Backstage-Raum, sondern der Raum direkt hinter der Bühne, wo so die Akteure, die Schauspieler und so ihre letzten Minuten Ruhe hatten vor dem großen Auftritt. Und das ist so ein bisschen die Idee, die wir damals hatten, dass wir halt gesagt haben, egal wo dein großer Auftritt heute ist, sei es du musst wieder ins Büro oder sei es du musst die Kinder abholen oder vielleicht zum Mädelsabend oder was auch immer. Wir wollen so der Raum der Ruhe sein, der dich darauf vorbereitet und dich dann quasi so mit neuer positiver Energie wieder auf die Bühne deines Lebens schubst. So ungefähr.
Geil.
Ja. Das war die erste Idee. Also das ist auch tatsächlich die offizielle Idee gewesen oder die offizielle Philosophie. Die steht auch bis heute. Und dann ist aber was Witziges passiert. Für mich war halt von Anfang an klar, okay, Thema Nachhaltigkeit muss irgendwie wichtig sein oder muss eine Rolle spielen. Also wir brauchen einen Ökostromanbieter. Wir machen von Anfang an komplette LED-Beleuchtung. Wir haben überall Bewegungsmelder, damit das Licht nicht die ganze Zeit an ist, wenn man es gerade nicht braucht und so Geschichten. Es war natürlich schön, dass wir uns das alles so bauen konnten. Ne? Wie gesagt, mein weißes Blatt Papier. Und dann waren wir noch mitten im Lockdown und dann kriegte ich einen Anruf von eben einer großen Haarkosmetikfirma. Die sagte, Franka, pass mal auf, dein Salon heißt ja jetzt Green Room. Ihr seid doch bestimmt total nachhaltig. Da habe ich gedacht, das war jetzt demnächst. Eigentlich nicht so demnächst. Nee, das war tatsächlich, war das ja gar nicht so. Das ging halt so mit die ganze Zeit. Also für mich war das halt ganz klar, so wenn ich so ein großes Projekt mache im Jahr 2021, dann muss das ja irgendwie zukunftsorientiert sein. Und da spielt halt Nachhaltigkeit, also für mich ganz selbstverständlich einfach eine Rolle. Und dann haben die gesagt, ja, mach uns doch mal ein Video, was macht ihr denn alles so Nachhaltiges? Und dann habe ich kurz überlegt und gedacht, ich weiß gar nicht, was ich euch jetzt erzählen soll, weil das ja für mich irgendwie so selbstverständlich war.
Wir trennen Müll.
Ja, und dann habe ich angefangen, ich hatte ja noch viel Zeit, es war ja noch Lockdown, angefangen, dieses Video zu machen und hatte am Ende über eine halbe Stunde Videomaterial mit lauter kleinen einzelnen Punkten, die wir so machen und habe denen das geschickt, habe gedacht, ob die damit irgendwas anfangen können. Und dann haben die gesagt, boah, krass, das haben wir noch nie erlebt. Das haben wir noch nie gesehen, so. Konnte ich mir gar nicht vorstellen, so. Weil ich gedacht habe, das sind doch so selbstverständliche Dinge. Und ja, daraus ist so ein bisschen die Mission dann geworden, die Friseurbranche auch zu ein bisschen mehr Nachhaltigkeit zu inspirieren in Zukunft.
Sehr schön.
Ja.
Ja.
Ja, bist du baff, ne?
Jetzt bin ich total geblättet. Können
wir kurz den Tag rot ankreuzen im Kalender? Herr Jüdicke ist sprachlos.
Hast du fast geschafft. Aber ich muss ja aus Professionalität jetzt einfach weiterreden.
Einfach weiterreden.
Auch wenn jetzt erstmal nur sinnhaftes Blabla kommt. Nein, du hattest es ja mir schon, als wir in Hamburg unsere Podcast-Folge aufgenommen haben, so grob abgerissen.
Oh.
Ja, Ökostrom, du hast eben das mit den Sensoren gesagt, ihr macht auch mit diesen Folien, die ihr zurückschicken könnt, das weiß ich, ihr sammelt, glaube ich, auch Haare für Clean the Ocean. Was ist dein größter Impact, den du sagst, den der Laden wirklich an Nachhaltigkeit mit sich bringt? Wo du heute sagen würdest, okay, wenn wir jetzt mal diese ganzen Thematiken, ich kaufe Ökostrom und ich sortiere Müll und ich mache dies, das, jenes, aber mein persönlicher größter Benefit und Lifehack für den Laden ist welcher?
Also tatsächlich, Entschuldigung, ich muss es so sagen, aber es sind die ganzen Kleinigkeiten, die so wahnsinnig viel ausmachen. Und das ist ja genau das, was ich auch teilen möchte und den Menschen so gerne erzähle, dass man muss sich nicht sofort eine Solaranlage aufs Dach packen. Die haben wir auch nicht, weil es ist nicht mein Haus. Ich habe gar nicht die Möglichkeit dazu. Ich würde es machen, aber ich kann gar nicht. Und es muss auch nicht immer so das direkt sein, sondern Kleinvieh macht so viel aus, gerade in dem Bereich. Dass es einfach die kleinen Schritte sind, die da ganz, ganz, ganz viel bewirken. Und das möchte ich gerne einfach mitgeben. Man muss nur irgendwo anfangen und dann geht das.
Okay.
Aber wenn du einen großen Impact haben möchtest, dann ist das mein Team. Weil mein Team einfach das so großartig mit mir lebt und so großartige neue Ideen immer mitbringt und neue Sachen mit reinbringt in den Salon und das so lebt und jedem Kunden das mitgibt, dass es halt wirklich jetzt inzwischen einfach durch die vielen, vielen Kleinigkeiten einfach ein absoluter sowohl Mitarbeiter als auch Kundenmagnet ist, weil halt Kunden sehr uns cool finden, weil die da Wert drauf legen, weil denen das wichtig ist. Aber eben auch Mitarbeiter zu uns kommen heute, die sagen, das ist mir einfach wichtig, weil ich lebe auf dieser Welt und ich möchte ja auch noch ein paar schöne Jahre verbringen und ich möchte einfach meinen Beitrag dazu leisten. Und da gibt es dann auch gewisse Bedingungen, sag ich mal. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine Bewerberin mal abgelehnt, die aus Köln kam und gesagt hat, ich möchte aber mit dem Auto kommen. Da habe ich gesagt, ich gebe dir ein Zugticket, ich zahle dir das, kannst mit dem Zug kommen, aber mit dem Auto hierher fahren macht einfach keinen Sinn. Also macht zeitlich keinen Sinn, weil du wirst ja 3 Stunden jeden Morgen einen Parkplatz suchen und es macht aber auch ökologisch einfach keinen Sinn.
Ja.
Und das möchten wir nicht. Also unsere Mitarbeiter kommen alle mit der Bahn freiwillig auf und
cool.
Unterstützen das halt da auch komplett. Und das macht halt auch so viel aus beim CO2-Fußabdruck am Ende des Tages und des Jahres. Das glaube ich, der größte Benefit ist halt der, ja, eigentlich der Output, der hinterher herauskommt, dass man halt so großartige Menschen findet, sowohl im Stuhl als auch dahinter.
Ich habe 3 Parkplätze für den Salon im Laufe der Jahre angemietet, weil im Baden-Württemberg, also das ist falsch, in Baden-Württemberg wird der ÖPNV, glaube ich, nicht komplett verhasst, aber es ist so oft so spürbar, dass die Leute sich regelrecht vor ÖPNV weigern, so Bus zu fahren, Bahn zu fahren, S-Bahn zu fahren. Das ist absurd. Und die Käfer drumherum, aus denen mein Team besteht, die haben mal einen S-Bahn-Anschluss. Also es wäre möglich, weil ich bin ja auch immer mit der S-Bahn gefahren, bis ich jetzt an einem Punkt gezogen bin, wo ich direkt hinlaufen kann.
Ja.
Aber das ist schon, wenn ich mit der Idee jetzt käme, ich sage, jeder von euch kriegt von mir dieses 49-Euro-Ticket, dann wüsste ich, dass die trotzdem mit dem Auto kommen.
Ja, also wir haben natürlich den Vorteil, dass wir halt wirklich mitten in der Stadt sind und es halt wirklich keinen Sinn macht, mit dem Auto zu kommen, weil da suchst du länger einen Parkplatz als das irgendwas anderes. Das 49-Euro-Ticket finde ich eine super Sache, weil die es halt auch schön in ihrer Freizeit nutzen können und auch tun, um eben hier unterwegs zu sein. Und ja, wie gesagt, am Ende, das ist, glaube ich, so ein Resultat, was da rauskommt. Aber am Ende ist es halt so, natürlich ist das Team ja auch in den letzten Jahren jetzt mit diesem Konzept gewachsen. Und die leben das halt alle so mit, dass die auch sagen,
cool.
Warum soll ich jetzt mit dem Auto zur Arbeit kommen, wenn ich ja vor meiner Haustür in die Bahn steigen kann und vor der Salontür wieder aus. Also da war natürlich der Standort auch ganz, ganz wichtig, ne, dass solche Dinge machbar sind. Ja, das ist eigentlich das Schönste daran. Weil das hat ja auch, wir hatten ja beim Hair-Festival das Motto richtig nachhaltig. Da ging es ja gar nicht nur um die ökologischen Aspekte, sondern eben auch um nachhaltige Teambindung zum Beispiel. Ne? Also wie binde ich diese Menschen an mich? Und wenn die ein Konzept haben, wo die hinterstehen können und die Möglichkeit haben, das auch mitzuentwickeln, dann leben die das natürlich auch. Weil am Ende, sag's nochmal, ich bin ja am allerwenigsten im Salon. Mein Team ist ja viel mehr da. Das heißt, die müssen das ja mit Leben füllen können und die müssen ja auch dahinter stehen am Ende des Tages. Und dafür müssen sie halt auch die Möglichkeit haben, das mitzuentwickeln.
Wie viele Tage stehst du noch am Kunden?
3. Maximal.
Okay.
Donnerstag, Freitag und Samstag.
Ach, auch noch die doofen Tage?
Nee, das sind meine Lieblingstage. Das ist meine 48-Stunden-Schicht, Donnerstag und Freitag. Also da ziehe ich auch 12 Stunden durch jeweils. Lieb ich auch. Mit voller Power. Und dann mache ich den Samstag noch so ganz entspannt und dann falle ich tot um.
Ja. Okay.
Das ist so. Aber ich liebe das. Also ich könnte mir das auch nicht vorstellen, ich weiß, dass das ja einige schon machen, aber ich könnte mir nicht vorstellen, komplett weg vom Kunden zu gehen, weil, also ich finde das ganz wichtig, einfach die Connection zu den Kunden zu behalten. Ich finde das ganz wichtig, ja, so die Stories auch zu haben für die Seminare, ne, einfach da auch dran zu bleiben, weil das einfach das, was ich dann auf der Bühne hinterher mache oder in den Seminaren mache, für mich dann auch authentischer macht, weil ich halt wirklich aus dem Leben erzählen kann von hinterm Stuhl. Weißt du, was ich meine? Also ich könnte es mir nicht vorstellen. Ja, also ich könnte es mir nicht vorstellen, komplett ohne. Aber ich muss halt auch sagen, dass ich wirklich lernen durfte in den letzten jetzt 4 Jahren, seit wir jetzt in dem Salon sind und das Team so gewachsen ist, dass tatsächlich das Mitarbeiterführen inzwischen auch wirklich eine große, große Leidenschaft von mir ist. Also es macht mir wirklich Riesenspaß, diese Menschen zu entwickeln, zu sehen, wie die wachsen, wie die sich mit mir und meinem Salon an der Seite irgendwie ihre Träume erfüllen, so Step by Step, nicht nur beruflich, sondern auch außerhalb, ne, weil sie einfach finanziell die Möglichkeit haben, sich Träume wie Reisen zu erfüllen oder ein Auto zu kaufen oder was auch immer. Das macht mir, ja, sie haben ein Auto, sie kommen nur nicht damit zur Arbeit.
Sie fahren, manche, damit nur zum, sie fahren damit nur zum Biobauern und holen das Gemüse.
Genau, aber manche, ne? Aber das ist schon so ein Punkt. Also es macht mir mega, mega viel Spaß, das liebe ich. Und darum habe ich zum Beispiel auch den Mittwoch, den bin ich auch im Salon, den bin ich aber nicht am Kunden. Das ist mein Teamtag, da bin ich einfach nur für mein Team da und verbringe die Zeit mit denen, also mit den Auszubildenden. Oder eben auch, ja, wirklich mit dem Team. Die können sich dann so wie so Sprechstunden irgendwie eintragen mittwochs. Wissen die, bin ich da, aber nicht für Kunden. Und ja, dann können die sich da ihre Zeiten eintragen, wenn die das Gefühl haben, sie brauchen mal Zeit mit mir. Warum auch immer. Manchmal trinken wir auch nur einen Kaffee.
Ja, cool.
Ja, aber das macht mir richtig, richtig Spaß. Das liebe ich wirklich sehr.
Sehr schön. Was ich von Regina gelernt habe, bei dir es ja auch Mitarbeiterführungsseminare gibt, spazieren gehen mit denen.
Ja, hat sie mir auch erzählt. Werde ich auch mal einführen demnächst.
Walk and Talk, glaube ich auch. Ein ganz einfaches, kleines Tool.
Ja.
Ja. Wir sind alle mitten in der Stadt. Ich gehe mit meinen auch nur über den Markt.
Ja, aber hier spazieren gehen wirklich nicht so schön.
Ach ja, du bist ja in Krefeld, ich vergaß. Ja, das ist ja.
Ja.
Ist das wie Klein-Castrop-Brauxel oder ist das nicht ganz so schlimm?
Ich jetzt in Castrop-Brauxel genau, nicht so gut aus.
Ich kenn ungefähr 4 große Orte in Nordrhein-Westfalen und 2 kleine. Entschuldigung. Es tut mir leid. An alle meine Hörerinnen und außen. Ja, also ja. Nee, Entschuldigung.
Nein, aber wir haben eine sehr schöne Terrasse im Salon. Wenn das Wetter passt, dann setzen wir uns da hin, einen Kaffee oder so. Also, wir machen es uns dann da irgendwo nett.
So, ich werde dich jetzt nicht ohne meine Lieblingsfrage aus diesem Podcast heraus entlassen. Die jeder kriegt. Haben wir es letzte Mal nicht gemacht in Hamburg?
Haben wir nicht gemacht.
Da waren
Darum
wir
habe ich auch meine Story noch. Ich bin ja vorbereitet. Kleiner Streber.
Endlich mal mit Leuten, die das Werkstück kennen, arbeiten. Dann erzähl mir deine schönste Kundengeschichte.
Ja, meine schönste Kundengeschichte aus der letzten Zeit. Also wie alle anderen muss auch ich sagen, es gibt ja so, so viele und jeden Tag passieren ja neue. Aber was ich so gerade am Arbeiten hinterm Stuhl so sehr zu schätzen weiß, ist, wie sehr wir ja Menschen einfach verändern und ja Leben verändern zum Positiven. Und ich hatte so eine richtige Lieblingskundin, die kam alle 4 Wochen ganz treu, Haare wie ein Pferd, also auch richtig Arbeit. Und die kam immer rein, dann hatten wir da immer schon auf dem Tablet so National Geographic, wollte die immer lesen und so, alles war fertig und die hat das so zelebriert. Ganz top Angestellte bei einer Bank, 2 kleine Kinder, also für die war das wirklich so ihre 4-wöchige einfach Auszeit.
Cool.
Und dann kam die auf einmal nicht mehr, vor 1,5 Jahren. Hatte die auf einmal alle ihre Termine abgesagt. Mhm. Richtig bescheidenes Gefühl, weil du ja denkst, was hast du denn der jetzt angetan, dass die nicht mehr kommt? Und dann hatte die von jetzt auf gleich, vor 6 Wochen, auf einmal bei mir einen Beratungstermin. Und dann habe ich gedacht, wie Beratungstermin? Die kenne ich doch so, was soll ich dir jetzt beraten? Und überhaupt, was fällt dir ein, jetzt wiederzukommen? Ne? Man denkt
ich
ja
will
erst
dich
mal,
nie mehr, du bist einfach gegangen, ja, du doofe Kuh.
Ja, ist ja so, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, lass die mal kommen. Und dann kommt die rein und hat eine Perücke an, weil die hatte komplett ihre Haare verloren aufgrund von Krankheit. Und jetzt waren die Haare schon wieder so ein bisschen nachgewachsen und sie war zu einer Hochzeit eingeladen, hat gesagt, ich möchte gerne zu dieser Hochzeit mit meinen eigenen Haaren oder mit langen Haaren wieder gehen und nicht mit dieser Perücke. Und dann haben wir der in einem 4-wöchigen Prozess haben wir der mit einer Keratinglättung die Haare glatt gemacht, die sie jetzt hatte, haben der ihre alte Farbe wieder zurückgebracht und haben dann eben mit Tressen der ihre eigenen Haare wieder lang gemacht. Oh, und ich könnte schon wieder weinen vor Freude, wenn ich das höre, weil das war wirklich so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, und das ist so alles wert, ne? So alles wert, weil die ist rausgegangen aus dem Salon und hat gesagt, boah, jetzt kann ich endlich wieder mit meinen Kindern spielen, weil diese Haare festsitzen. Die hat halt sich die ganze Zeit nicht getraut, so richtig mit ihren Kindern zu toben.
Damit sie es nicht runterreißen.
Ja, weil die Kinder nicht wussten, also sie sind halt wirklich noch klein und die haben natürlich denen das nicht so gesagt, dass ne, der Mama es nicht so gut ging und so. Und das war ihre größte Angst, dass die Kinder das mitbekommen. Ja, und dann hatte sie endlich wieder ihre Haare und hat sich da so drauf gefreut, dass sie jetzt endlich wieder so richtig mit ihren Kindern toben kann. Und das ist so mein liebster Kundenmoment, zumindest aus diesem Jahr bisher. Weil ich so denke, oh, was wir in so Leben bewirken können, ne? Was wir für eine Power eigentlich haben, das finde ich so schön. Das ist es alles wert, egal was so passiert drumherum. Aber das ist es jeden Tag wert.
Dem ist nichts mehr zuzufügen. Franka, das war wunderschön.
Ich danke
dir. Vielen lieben Dank. Also ich wünsche dir ganz viele solcher Momente. Nicht, dass die Leute erst dieses Leid haben müssen, aber ich wünsche dir ganz, ganz viele dieser Momente, die dir dann einfach wieder zeigen, dass du die richtige Entscheidung getroffen hast.
Vielen Dank.
Und ganz viele Momente mit Kollegen auf der Bühne, bei Seminaren, wo du einfach genau dasselbe auch gespiegelt bekommst, dass du ein wichtiger Teil dieser deutschen Friseurszene bist und dass das, was du machst, einfach, dass es gut und richtig ist.
Danke dir. Es war wunderschön. Und jetzt muss ich aber dir auch mal ein Dankeschön sagen. Weil
warum?
Du bedankst dich ja immer so nett. Ja, weil du ja seit ganz vielen Jahren so einen tollen Job machst und ich bin ja viel unterwegs, ne, jeden Sonntag auf irgendwelchen Bahnstrecken, an irgendwelchen Bahnhöfen und die Deutsche Bahn, ich versuche es mit der Deutschen Bahn, die ärgert mich ganz viel. Ne?
Ich auch.
Ja, manchmal sitze ich auch im Auto, wenn es dann gar nicht mehr anders geht, aber jede Woche freue ich mich darauf, dass ich dir wieder zuhören kann und ich habe so viele tolle Leute durch deinen Podcast und dadurch kennengelernt, was du hier so Großartiges machst und das hat auch in mir ganz, ganz viel bewegt, weil das sind Menschen und Geschichten, die hätte ich vielleicht sonst niemals so kennengelernt und das bedeutet mir ganz, ganz viel. Das hat auch mich ein bisschen wachsen lassen, jedes Mal wieder. Vielen Dank für das, was du tust.
Ich danke dir.
Das muss ich jetzt auch dann loswerden. Das ist ganz offiziell. Und jetzt Feierabend.
Für dich gedrückt. Das holen wir demnächst ganz schnell nach. Da werde ich dich ganz fest drücken dafür.
Merci. Das machen wir. Das machen wir. Und vielleicht trinken wir dann ein kleines Bier. Oder ein James Bond.
Oder beides. Und das Ganze. Den Rest des Abends. Irgendwo. Wir sehen uns ja auf jeden Fall Bremen. Spätestens in Bremen.
Genau. Da freue ich mich drauf.
Jetzt sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen, bis wir uns wiedersehen. Bleib wunderschön.
Dito. Adios.
Tschüss.
Tschüss.